Ihre Welt ist glücklich und voller Liebe, bis sie ein ganz bestimmtes Foto bekommt. Einen Schnappschuss, der eine Frau mit Baby zeigt. Etwas stimmt nicht mit diesem Foto. Es ist die Haarfarbe der Frau. Welches Geheimnis liegt in diesem Bild verborgen? Das versuche ich herauszufinden. Heute bei Spurlos. Hallo Michael.
Hallo Julia.
Alles fit bei dir?
Ja, bei dir alles fit. Ich gucke hinter dir. Und
ich gucke hinter dir?
Nein.
Michael, Akkusativ. Hinter wen oder was? Ich gucke hinter dich.
Ich gucke hinter dich. Es wird sich immer lustig gemacht.
Über deine Grammatik.
Nein, wenn ich hier mit einer Sporttasche auftauche.
Ja?
Und was liegt da hinter dir? Was ist das?
Ein Sofa?
Nein, was liegt auf dem Sofa?
Eine Tasche?
Ja, aber was ist das für eine Tasche? Was ist das für eine Form?
Eine Tennistasche?
Eine Tennistasche. Gehst du nach zum Sport und du spielst Tennis?
Ja, natürlich spiele. Weißt du denn, dass ich Tennis spiele?
Nee, ich bin schockiert, konsterniert und du spielst Tennis? Seit wann das denn?
Seit ich 8 bin. Nee, also natürlich habe ich 100 Jahre nicht Tennis gespielt, aber... Ich weiß gar nicht, weißt du, dass mein Mann früher Bundesligaspieler war und davon gelebt hat?
Irgendwas mit Sport wusste ich aber. Wirklich?
Ja, und jetzt spiele ich wieder Tennis und leidlich gut. Brauchst gar nicht. Es sitzt der Amigo, siehst du, wie der guckt mit aufgerissenen Augen.
Ich bin begeistert, dass ich immer wieder neue Seiten an dir kennenlerne.
Ja, ich spiele Tennis. Okay. Ich meine, ich bin ja ein Lefty, Linkshänder, die sind brandgefährlich. Mhm. Vor allem in der Rückhand, weißt du?
Okay.
Nein, ich habe natürlich ganz lange nicht gespielt. Aber du brauchst gar nichts zu tun. Ich sag nur noch so viel, ich lag schließlich auch mit Boris Becker im Krankenhaus. So, jetzt können wir anfangen.
Nee, Moment, da bleiben wir mal kurz. Das muss ich genau wissen.
Teaser.
Nee, das ist kein Teaser, kein Cliffhanger.
Ja.
Du lagst mit Boris Becker. Hattet ihr beide eine Tennisverletzung oder was? Was hattet ihr?
Willst du es jetzt wirklich wissen?
Ja, ich will es wirklich wissen. Komm, erzähl.
Oh Gott, ey. Das war jetzt nicht geplant. Okay, vom Tennis hätten wir schon reden können. Also, pass auf. Ich habe ja wirklich früher sehr aktiv Tennis gespielt, also nicht auf dem Niveau von Boris Becker, aber halt so, dass ich auch so Stadtmeisterschaften bei uns und so gespielt habe.
Okay.
Und da ist mir, jetzt muss die Geschichte auch hören.
Ja, erzähl.
Mitte der 80er, ich würde mal sagen so 84 oder so, ist mir, das war gar nicht so lustig, nach einem Turnier, also im Turnier, das erste Mal, da beginnt die Kniegeschichte, die komplette Kniescheibe rausgesprungen auf dem Court. Und das war ziemlich dramatisch, weil es da auch alle Bänder zerfetzt hat, bla bla bla, keine Krankengeschichten. Jedenfalls bin ich dann in das damals sehr bekannte, wahrscheinlich heute noch, Klinikum Bogenhausen, München gekommen, zu einem sehr guten Professor. Da lag ich mit einem sehr netten Mädchen im Zimmer. Da waren nur so ein bisschen ungewöhnliche Fälle und ich glaube irgendwelche Sportler.
Jetzt bin ich enttäuscht. Ich dachte, du lagst mit Boris Becker.
Jetzt pass auf. Also auf jeden Fall erstmal Grüße an Evelyn. Evelyn hatte 6 Zehen an einem Fuß. Da musste einer abgemacht werden und mir musste das Knie wieder zusammengedengelt werden. Und da war immer viel los, ja wirklich. Evelyn hatte 6 Zehen und danach 5 und ihr ging es dann wunderbar.
Tatsache.
Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. Du bist so blöd.
Nein, ich lausche gebannt deiner Geschichte.
Der Bogen kommt.
Ja, der Bogen kommt
in diesem Krankenhaus. Und neben uns im Zimmer... Mhm. Wir waren ja Teenies, so 14, 15, wir hatten natürlich nur Quatsch im Kopf. Neben uns im Zimmer lag ein Junge, auch ein Teenie, so ein rötlicher Typ, rote Haare, viele Sommersprossen. Und es war immer unglaublich viel los, wenn Visite war. Bei uns waren 4 Ärzte, bei dem gefühlt 15 Ärzte im Zimmer. Und wir dachten schon, boah krass, der ist bestimmt voll reich, weil der hatte... Auf Deutsch gesagt, den heißen Scheiß im Zimmer, er hatte einen Videorekorder.
Nee.
Ja. Und da haben wir uns natürlich taktisch so ein bisschen an den Rang gewanzt.
Mhm.
Er hieß Boris.
Und du kanntest ihn damals nicht, oder?
Nein, pass doch auf, der Bogen kommt. Das ist nach der Werbung.
Okay.
Und dann haben wir, glaube ich, da auch mal mit Video geguckt. Das weiß ich aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall fanden wir es so krass, dass einer ein Video... Wir hatten, glaube ich, nicht mal einen Fernseher im Zimmer. Wir waren zu zweit, er war allein. Und wir dachten, okay, dem gehört wahrscheinlich halb München. So, auf jeden Fall... war es halt dieser Boris und irgendwann waren wir auch wieder zu Hause. Man hat halt so im Krankenhaus, Krankenhausfreundschaften waren. Der lacht die ganze Zeit. Ich habe wieder Tennis gespielt. Er anscheinend auch parallel, weil er hat dann genau ein Jahr später Wimbledon gewonnen.
Nee.
Und ich hock hier.
Dann hätte das ja damals mit euch was werden können wahrscheinlich.
Ach, da war ich viel mehr an Evelyn als bester Freundin da interessiert. Genau, Julia. Nee, ich glaube, ich bin gerne sein Beuteschema. Wir kennen alle sein Beuteschema. Ah, ja, okay. Und es war eine teenagerhafte Krankenhausbekanntschaft. Ich glaube, dass er sich da nicht mehr dran erinnern kann. Also an der Stelle, Grüße Boris, du hast es geschafft. Ich sitze hier mit Michael Strasser und meiner Tennistasche. So,
von jetzt, der Tennistasche ist es echt, wir kommen mal Hölzchen auf Stöckchen. Jetzt kann ich meine ganzen Eingangsfragen wieder wegschmeißen.
Ja, weiß ich auch nicht, immer verrückte Geschichten bei mir. Keine Ahnung. So, Michael, was willst du denn sonst noch wissen?
Nee, eine Eingangsfrage werde ich jetzt noch los.
Ja, sag mal.
Natürlich wieder passend zu unserem Fall habe ich eine Frage. Und zwar, hast du als Kind immer alles geglaubt, was deine Eltern dir erzählt haben?
Nee. Ich war schon von klein auf, ich glaube, ich habe darüber auch schon mal ein bisschen so erzählt, immer schon ein kritisches Kind.
Ach ja, stimmt, die Nikolaus-Geschichte.
Genau. Ich war, glaube ich, schon sehr lustig, aber ich hatte sehr einen eigenen Kopf und eine eigene Meinung und habe schon Dinge immer hinterfragt. Das war, glaube ich, relativ anstrengend für meine Eltern.
Ich glaube, ich war ein leichtgläubiges Kind. Ich habe immer alles geglaubt. Ich erinnere mich.
Das ist heute noch so bei dir.
Du kannst mir alles erzählen.
Da glaubst du nicht, dass ich Boris Becker je getroffen habe.
Ach so. Du denkst dir das immer alles nur aus.
Voll, für einen Podcast. Okay. Also kein Wort war davon. Nein, erzähl, warum?
Nein, nee, gibt's gar nicht so viel zu erzählen. Ich weiß nur immer, als wir gebaut haben, hat mein Vater mir immer erzählt, pass auf, er wollte nicht, dass ich mit dem Stein spiele. Er hat gesagt, es gibt Klemmsteine. Steine, wo man sich die Finger klemmt. Und ich habe wirklich noch, bis ich da, ich weiß nicht, da war ich 4, 5, keine Ahnung, bis ich 10 war, dachte ich, es gibt spezielle Steine, die einfach Finger klemmen. So, ich war ein leichtgläubiges Kind, wie du merkst. Aber
hat sich aufgeklärt mittlerweile.
Ja, mittlerweile weiß ich, es gibt keine Klemmsteine.
Oh, wie süß.
Das ist sehr schön.
Was hat das mit dem Fall zu tun?
Ja, es geht um ein Mädchen in unserer Geschichte, das ja lange glaubt, was der Vater sagt, aber da ist nicht alles so, wie es zu sein scheint. Mhm. In unserem heutigen Fall geht es um Sarah und um ihren Vater Furt. Furt versucht alles, um seiner Tochter eine glückliche und unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. Doch trotz viel Liebe und Zuneigung ist Sarah oft sehr traurig. Sie ist ein Kind, das sich immer mehr zurückzieht. Ein Kind, das irgendetwas belastet.
Erschöpft fällt Sarah auf die große, alte Wohnzimmercouch. Draußen sind 30 Grad, die Sonne brennt. An der Decke klappert der Ventilator. Klack, klack, klack. Mit jeder Umdrehung macht er mehr Geräusche als kühlenden Wind. Sarah ist es heiß. Sie greift zur Fernbedienung des Fernsehers und drückt den roten Powerknopf. Aber nichts passiert. Der Bildschirm bleibt schwarz. Immer wieder drückt sie auf die Fernbedienung, ohne dass der Fernseher eine Regung zeigt. Genervt verdreht die 16-Jährige die Augen. Sind die Batterien leer, denkt sie, und drückt immer heftiger auf die Tasten. Nichts passiert. Oh Mann, echt jetzt? Genervt steht Sarah auf und macht einen großen Schritt Richtung Fernseher. Wieder drückt sie auf den Powerknopf, aber nichts geschieht. Mit einem tiefen, gereizten Ausatmer lässt Sarah Fernbedienung und Schultern nach unten sacken und dreht sich zum Wohnzimmerschrank. Okay, wenn wir Batterien haben, dann ja wohl hier. Sie öffnet auf Verdacht die unterste Schublade des braunen Schrankes, dessen Inhalt sie vorher nie interessiert hat, und sieht ein wildes Durcheinander vor sich. Untersätze, eine Lupe, Postkarten, Stifte, Schlüsselanhänger, eine Schere und so weiter. Irgendwo in dieser Krimskrams-Schublade könnten doch auch Batterien sein, oder? Sarah beginnt zu wühlen in dem wilden Sammelsorium, bei dem kein Teil zum anderen passt. Mann, wo sind die denn? Fragt sie sich, jetzt laut und hörbar genervt. Immer tiefer wühlt sie sich in die große Schublade, bis sie ganz unten auf dem Boden etwas Großes, Flaches ertastet. Sie zieht es heraus und hält plötzlich eine Mappe, eine grüne Mappe in den Händen. Die hatte sie noch nie zuvor gesehen. Was ist das denn? Fragt sie sich. Warum liegt das nicht bei den anderen Akten vom Papa? Der Ordner ist unbeschriftet und sehr leicht. Es scheinen nur wenige Papiere darin zu sein. Intuitiv öffnet Sarah die Mappe. Tatsächlich sind nur 7 oder 8 Blätter darin abgelegt. Der Teenager erkennt, dass die Papiere in einer anderen Sprache geschrieben sind. Auf Deutsch. und das ist ungewöhnlich. Sarah lebt in Marokko. Das junge Mädchen versteht kein Deutsch, aber sie hat in der Schule das lateinische Alphabet gelernt. Dass das Dokument aus Deutschland stammt, ist darum eine Vermutung, die stimmt. Die Batterien sind nun vergessen. Sarah hält den Atem an. Sie weiß, dieses deutsche Dokument könnte die Antwort auf eine Frage sein, die sie schon ihr ganzes Leben lang quält. Eine Frage, die Sarah sehr schmerzt. Eine Frage, die sie sich immer wieder stellt, ohne eine Antwort zu bekommen. Sind diese Blätter in dem grünen Ordner der Schlüssel für alles? Was Sarah nicht ahnt, dieses Dokument wird Jahre später eine Suche möglich machen, auf die ich mich begeben werde, um Sarah endlich Antworten zu liefern.
Sarah ist heute 33 Jahre alt. Aufgewachsen ist sie in Marokko, sie lebt heute aber in Deutschland und lernt auch gerade die deutsche Sprache. Spanisch zu sprechen fällt ihr noch leichter, darum haben wir das Interview auch in Spanisch geführt. Wir haben es im Anschluss übersetzt und nachsprechen lassen.
Was in unserer Geschichte sofort klar wird, ist das enge Verhältnis zwischen Sarah und ihrem Vater Fuad. Ein Grund dafür sind die Umstände, unter denen Sarah aufgewachsen ist. Schon sehr früh leidet Sarah unter Verlustängsten.
Ich hatte große Angst, dass er geht. Ja, dass er einfach weggeht. Ich bin ihm immer in meinem Pyjama hinterhergelaufen, wenn er zur Arbeit gefahren ist. Und er hat mich dann auch jedes Mal mitgenommen, um mich nicht allein zu lassen. Er hat einfach alles für mich getan.
Sie wächst in El Hoceima auf, einer mittelgroßen Stadt im Norden Marokkos. Dort lebt sie zusammen mit ihrem Vater Fuad und ihrer Mama Fatima. Sarah bekommt viel Liebe und Zuneigung. Vor allem ihr Vater schenkt ihr die Aufmerksamkeit, die sich jedes Kind von seinen Eltern wünscht.
An einem warmen Sommertag im Juli 1995 ist Sarah mit ihrer Mutter Fatima am Strand. Das Meer liegt nur wenige Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Trotzdem ist der Ausflug dorthin immer wieder ein Highlight für das Mädchen. Die zwei verbringen einen wunderschönen Tag. Sie baden, es gibt Eis und sie spielen im weißen Sand. Als die Sonne langsam untergeht, machen sich die fünfjährige Sarah und ihre Mama auf den Heimweg.
Zu Hause angekommen, duscht Sarah den ganzen Sand vom Strand ab. Ihre Mama legt ihr ein hübsches Sommerkleid raus, das sie anzieht. Sarah liebt dieses Kleid. Dann flechtet Fatima der Kleinen die Haare. Frisch zurechtgemacht steht die Fünfjährige schließlich vor ihrer Mutter. Fatima schaut ihr einen kurzen Moment tief in die Augen und lächelt. Dann sagt sie mit ruhiger Stimme, geh mal ins Wohnzimmer, der Papa wartet dort auf dich. Die kleine Sarah läuft in Richtung Wohnzimmer und ahnt nicht, was sie gleich erwartet.
Estábamos en el sofá, en el salón.
Wir saßen auf dem Sofa, also im Wohnzimmer vor dem Fernseher. Aber der Fernseher war nicht an. Nur er und ich allein. Und dann hat er mir ganz viele Küsse gegeben und mich fest umarmt. Und dann hat er mich auf seinen Schoß gesetzt und hat gesagt, so, ich zeig dir jetzt, wie du als Baby aussahst, als du im Krankenhaus geboren wurdest. Und ja, dann zeigte er mir dann die Bilder von mir im Krankenhaus, kurz nachdem ich auf die Welt gekommen bin, zusammen mit ihr. Und da meinte er nur, das ist deine Mutter. Das war das erste Bild, das ich von ihr gesehen hatte. Und ich dachte nur, wow, was für eine schöne Frau. Ja, und dann dachte ich mir, Moment mal, wieso ist sie blond? Sie müsste doch eigentlich brünett sein. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden. Und ich wollte auch nicht nachfragen. Also habe ich es dann für mich behalten.
Sarah erfährt da also, dass ihre Mutter nicht ihre Mutter ist. Denn die hat keine blonden Haare. Die Frau auf dem Foto ist eine andere Frau.
Aber so ganz verstehe ich es nicht. Sie stolpert ja nur über die blonden Haare, aber so richtig erfassen tut sie ja nicht, was das bedeutet.
Ich glaube, das hängt auch mit dem Alter zusammen. Sie ist ja gerade mal 5 Jahre alt. Wir haben das Foto ja hier, also eine Kopie dieses Fotos habe ich hier. Das hat ihr Vater ihr eben im Jahr 1995 gezeigt. Und darauf ist klar zu erkennen, also es sind vielleicht aschblonde Haare, aber was wirklich eindeutig ist, diese Frau kann keine Marokkanerin sein.
Das sieht man.
Also ist ihre leibliche Mutter irgendwo anders her. Und das ist etwas, was Sarah selber gar nicht so richtig verstanden hat, glaube ich.
Mhm. Das Rätsel ist ab hier also, wer ist Sarahs Mutter und wo ist sie? Und vor allem, warum ist sie nicht bei ihrer Tochter?
Genau. Sie erhält indirekt ja nur die Info, dass sie eine andere Mutter hat. Aber sie erfährt zu diesem Zeitpunkt gar nichts über die Hintergründe. Und sie hat ja selber gesagt, sie wollte da irgendwie nicht nachfragen.
Genau, aber kurze Zeit später bekommt sie auch ohne Nachfragen weitere Antworten. Denn Sarah ist ein sehr aufgewecktes kleines Mädchen. Nach dem Gespräch mit ihrem Vater beobachtet sie alles ganz genau und wird kurze Zeit später hellhörig.
Einige Monate später, im Frühjahr 1996, belauscht Sarah zufällig ein Gespräch zwischen ihrem Vater und der Frau, die sie bisher immer Mama nannte. Sie versteht nicht genau, worum es geht, aber eine Sache erscheint ihr seltsam. Sie hört, wie ihr Vater Mama sagt. Er sagt Mama zu der Frau, die Sarah ja auch Mama nennt. Sarah findet die Situation ungewöhnlich und lauter Fragen gehen ihr durch den Kopf.
Mit ihrem Vater möchte oder kann sie nicht über diese Fragen sprechen. Dafür vertraut sie sich einer engen Freundin an mit einer ganz einfachen Frage.
Ich habe sie dann gefragt, ob ihr Vater ihre Mutter auch Mama nennt. Ja, und sie meinte dann, nein. Ja. Und ich hatte also zu Recht diese Zweifel und auch die Fragen in meinem Kopf, aber ich wollte trotzdem keinen von beiden darauf ansprechen. Ich habe also versucht, es irgendwie zu verdrängen und ich habe ab diesem Moment ganz sicher gewusst, dass da was nicht stimmt.
Ja, Sarah ist ja wie gesagt erst 5 Jahre alt, als ihr das auffällt, dass der Papa auch Mama zur Mama sagt. Und für uns ist jetzt schon klar, wie die Konstellation da zu sein scheint.
Ja.
Für Sarah war es aber erstmal nur verwirrend.
Ja, ihre Mama ist in Wirklichkeit ihre Oma, die Mutter ihres Vaters Furt. Deshalb sagt Furt auch Mama zu ihr.
Ob diese Erkenntnis im Hause der Großmutter besprochen wurde, das weiß Sarah nicht mehr. Aber sie erinnert sich, dass sie ab diesem Zeitpunkt nicht mehr Mama zu ihrer Großmutter gesagt hat.
Und es wird nicht nur aus Mutter, Großmutter, noch etwas anderes ändert sich. Sarah bekommt mit jedem Jahr, dass sie älter wird, mehr und mehr Sehnsucht nach ihrer leiblichen Mutter.
Die Zeit vergeht. Immer wieder setzt Furt die kleine Sarah auf seinen Schoß und zeigt ihr das Foto aus dem Krankenhaus. Und immer wieder schaut Sarah ihren Vater mit fragenden Kinderaugen an. Das finde ich übrigens bemerkenswert. Weil der Vater kommt immer wieder laut Aussage von Sarah selbst auf das Foto zurück.
Mhm.
Das sagt ja schon viel darüber aus, wie das Verhältnis des Vaters und der Mutter irgendwie zueinander gewesen sein mag. Also
ja.
Vielleicht leidet er auch selber unter der Trennung.
Ich weiß, was du meinst. Es gibt ja auch keine andere Frau in seinem Leben, zumindest nicht, dass wir es wissen.
Ja, und es scheint an der Stelle auch nicht so zu sein, dass der leibliche Vater und die leibliche Mutter in irgendeinem großen Streit oder Konflikt auseinandergegangen sind. Aber wir wollen jetzt auch noch nicht zu viel verraten an der Stelle.
Sarah und ihr Vater sprechen also immer wieder über die blonde Frau auf dem Foto. Und nach bekommt das kleine Mädchen die eine oder andere Information zu ihrer Mutter, aber auch zu ihrer eigenen Vergangenheit.
Als Sarah 6 Jahre alt ist, erfährt sie, dass sie selbst in Düsseldorf in Deutschland geboren wurde und dass auch ihre Mutter aus Deutschland kommt. Sarah denkt sofort an die deutschen Zeichentrickfilme, die ihr Vater immer wieder für sie anmacht. Auf diesen deutschen Fernsehsendern, die keine ihrer Freundinnen kennt. Zwar versteht Sarah in ihrer Kindheit noch kein Wort Deutsch, aber irgendetwas lösen diese Worte, die sie hört, in ihr aus. Es ist ein wohliges Gefühl. Sie hört den Klang der Sprache gern. Warum? Das weiß sie nicht.
Im September 1996 wird Sarah eingeschult. Sie geht auf eine europäisch geprägte Schule. Ihr Vater möchte, dass Sarah dort Spanisch und Französisch lernt, aber vor allem, dass Sarah einen Teil der europäischen Kultur erlebt. Sarah fühlt sich ab da, als lebe sie zwischen den Stühlen. Ist sie Europäerin oder Marokkanerin? Wo liegen ihre Wurzeln? Wer ist meine Mutter und wo ist sie? Weit weg im fernen Deutschland? Unerreichbar? Die Fragen machen Sarah traurig. Sie fühlt sich anders als die anderen Kinder. Sie zieht sich immer mehr zurück. Ihre Schulpausen verbringt sie alleine.
Ich war ein sehr ruhiges Kind und auch sehr nachdenklich irgendwie. Ich war überhaupt nicht wie meine Mitschüler. Ich war immer sehr traurig und hatte auch nie ein Lächeln im Gesicht oder so. Also ich war immer sehr, sehr nachdenklich. Und ich saß auch immer in irgendeiner Ecke und ich habe in den Schulpausen einfach nicht gerne gespielt. Ich hatte eine komplett andere Kindheit. Nicht wie die anderen Mädchen. Die haben gelacht, die haben gespielt. Bei denen war alles so unbeschwert. Und ich? Ich habe immer über alles nachgedacht. Ich hatte immer dieses eine Thema im Kopf.
Sarah weiß, dass ihre Mitschüler eine richtige Mama haben. Sie fühlt sich nicht verstanden und verschließt sich so sehr, dass sich nach einiger Zeit sogar die Lehrer Sorgen um das kleine Mädchen machen. Als Sarah irgendwann auch ihr Essen in den Pausen nicht aus ihrem Rucksack holt, beschließt der Schuldirektor, etwas zu unternehmen.
Der hat es dann meinem Vater gesagt. Und ich weiß noch, dass mein Vater wirklich in jeder Pause gekommen ist, um bei mir zu sein. Das war immer so für eine Viertelstunde. Ja, und dann hat er sich immer zu mir gesetzt, hat gewartet, bis ich etwas gegessen habe. Und wenn dann noch Zeit war, hat er noch mit mir gespielt. Ja, mein Vater saß da und hat mit mir gespielt. Aber das war eine absolute Ausnahme. Normalerweise sind die Eltern in der Pause nicht dabei. Aber der Schulleiter und auch die Lehrer haben gesehen, dass es mir überhaupt nicht gut ging. Und sie wollten mir dann damit helfen. Und mein Vater hat es damit irgendwie einfacher für mich gemacht. Und es war auch ein richtiger Held, wie Superman. Egal in welcher Situation, er war immer da.
Ja, sie sagt, es war ihr Superman. Was wissen wir eigentlich genau über Fuhrt?
Wir wissen, dass Fuhrt Friseur ist und dass er mit seiner Tochter bei seiner Mutter lebt. Von irgendwelchen Frauen, also einer neuen Partnerin oder so, wissen wir nichts. Sarah hat nie etwas von einer Liebesbeziehung des Vaters mitbekommen. Es gibt in all den Jahren nur Fuhrt, Sarah und die Oma.
Ich finde übrigens, dass Fuhrt ein sehr, sehr, sehr moderner Mann zu sein scheint. Superman, hat sie gesagt. Selbst in Deutschland würden nicht viele Väter ihre Arbeitsstelle verlassen, um jeden Tag in der Mittagspause zu ihrer Tochter in die Schule zu gehen, ja, um sich daneben hinzusetzen, ja, um die Pause gemeinsam zu verbringen. Das ist schon ungewöhnlich.
Ja, sehr. Es ist auch sehr rührend. Die kleine Sarah scheint ja sein Ein und Alles zu sein. Das spürt man in ihren Erzählungen. Aber es ist nun mal so, wenn ein Elternteil fehlt und man nicht weiß, was passiert ist und warum der Elternteil nicht da ist, dann baut sich bei manchen Menschen halt diese Sehnsucht gepaart mit vor allem 1000 Fragen und auch Ängsten auf. Egal, ob der dagebliebene Elternteil 100% oder 200% gibt. Das ist bei manchen Menschen so.
Mit der Hilfe des Vaters wird der Schulalltag für Sarah nach und nach erträglicher. Sie isst nun mit den anderen Kindern in der Mittagspause ihre Mahlzeiten. Fuhrt muss nicht mehr täglich in ihre Klasse kommen. Trotzdem gibt es Tage, an denen Sarah am liebsten zu Hause bleiben möchte. Es sind vor allem die Tage, an denen die anderen Mütter in der Schule sind, nur Sarahs Mutter nicht. Tage wie Karneval.
Odiaba los carnavales. Teníamos que disfrazarnos y venía.
Ich habe Karneval gehasst. Wir mussten uns verkleiden und die Mütter waren dann da, um uns zu schminken und uns die Haare zu machen. Und mein Vater brachte mich zwar zur Schule, aber er wusste zum Beispiel gar nicht, wie er mich schminken sollte. Und meine Oma war schon sehr alt, also sie hatte Probleme mit ihren Gelenken. Deswegen hat mich immer die Mutter von meiner Freundin geschminkt. Aber ich habe mich dabei überhaupt nicht gut gefühlt. Also irgendwie war ich dann noch trauriger als sonst. Und innerlich habe ich mich immer gefragt, warum ist meine Mama nicht hier? Es hat sehr weh getan. Es hat wirklich weh getan, dass sie nicht da war. Sehr weh getan.
Was mich so ein bisschen wundert, in Marokko, da feiert man doch kein Karneval, oder?
Hast du eigentlich völlig recht? Kann man sich als Kölner nicht vorstellen, nee, dass irgendwo nicht Karneval gefeiert wird.
Das hat doch einen christlichen
wird.
Ursprung, irgendwie passt nicht nach Marokko.
Ja, aber Sarah besucht ja eine europäische Schule. Also der Unterricht findet dort auf Französisch und Spanisch statt. Und dort werden eben auch die europäischen Feste gefeiert.
Und Karneval scheint ja auch allgemein gar nicht so sehr zu Sarah zu passen. Sie ist ja von Haus aus kein sehr selbstbewusster, fröhlicher Mensch, haben wir gehört.
Ja, leider im Gegenteil. Sarah ist ein einsames, ein zurückgezogenes Mädchen. Und die Sehnsucht nach ihrer Mama ist immer präsent bei ihr. Ihr Vater Fuad merkt, dass er trotz all seiner Anstrengungen Sarahs Mutter nicht ersetzen kann. Und trotzdem lässt er nichts unversucht, um sein Kind glücklich zu machen. Ein Superman eben.
Er hat mir so viel Zuneigung geschenkt. Also wirklich doppelt und dreifach. Nur damit ich diese Leere nicht spüre. Und ich werde niemals vergessen, was mein Papa in all den Jahren für mich getan hat. Man kann sagen, er hat sein Leben für mich zurückgestellt. Und sein Leben nicht so richtig gelebt. Er hat ja auch nicht geheiratet. Und ja, er hat das getan, nur um für mich da zu sein. Und er nahm mich überall mit hin. Egal, wo er war. Auf der Straße, bei der Arbeit, mit seinen Freunden. Wir waren unzertrennlich. Wie ein Seelenverwandter. Aber gleichzeitig war da auch diese Leere. Ja, und der arme Mann tat wirklich alles, was er konnte. Aber er schaffte es einfach nicht, diese Leere zu füllen. Und diese Leere konnte dann auch von niemandem gefüllt werden.
Was für mich jetzt nicht ganz in dieses Supervater-Bild passt, ist, dass er ja so ein bisschen Salami-Taktik macht, wenn man ehrlich ist. Also er hat gesagt, Sarah hat eine andere Mutter, aber kommt da so scheibchenweise nach und nach nur mit Infos rüber oder eben nicht. Ich frage mich, warum legt er nicht einfach die Karten auf den Tisch und sagt, das ist deine Mutter, so war das damals.
Nee, das sehe ich komplett anders.
Aber warum?
Also weil er das behutsam macht. Er macht das, also ich glaube, Sarah kann das ja auch nicht mehr so einordnen. Das war, als ich 3 war, das war, als ich 4 war, das war, als ich 5 war. Ich finde, er macht das so, es fühlt sich so altersgerecht an. Er macht das ganz behutsam. Sie ist ein kleines Kind und ich glaube, er versucht das nach bestem Wissen und Gewissen kindgerecht mit ihr zu besprechen. Er holt immer wieder dieses Foto und wird da sicher was zugesagt haben. Sehe ich anders als du.
Ja, aber zieht man dadurch nicht diese Sehnsucht, diesen Schmerz nur in die Länge?
Ja, aber wie willst du das denn einem kleinen Kind anders beibringen? Also ich glaube, er hat sich einfach bemüht, sensibel zu sein.
Als Sarah ungefähr 10 Jahre alt ist, bittet ihr Vater sie wieder einmal ins Wohnzimmer. Er hat ein Fotoalbum auf dem Schoß. Das Album ist geschlossen. Aber er hält einen Finger zwischen 2 Seiten. Irgendwie kommt Sarah die Situation bekannt vor. Damals, vor 5 Jahren, hat er ihr das Foto gezeigt. Dieses eine Foto, kurz nach Sarahs Geburt, zusammen mit ihrer Mutter. Gibt es etwa noch mehr Fotos? Sarah erinnert sich an die hübsche Frau mit den blonden Haaren. Dann setzt sie sich gespannt neben ihren Vater aufs Sofa.
Sarahs Vater wirkt angespannt. Sarah schaut erwartungsvoll auf das Fotoalbum. Aber Fuad tut so, als wäre es für einen Moment gar nicht da. Sarah sieht an seiner Körpersprache, dass er ihr etwas erzählen möchte. Es dauert ein paar Sekunden, bis Fuad beginnt. Er erzählt Sarah von ihrer Mutter. Dass sie sich auf einem Boot kennengelernt haben. Dass es Liebe auf den ersten Blick war und dass sie sehr schnell geheiratet haben. Dann schlägt Fuad das Fotoalbum auf. So, als wäre eben ein Stichwort gefallen. Denn Sarah sieht sofort ein Hochzeitsfoto von ihren Eltern.
Sie hatte ein rotes Kleid an und er einen schwarzen Anzug. Beide haben gelächelt und ja, sie sahen schon sehr glücklich aus. Und sah auch überhaupt nicht danach aus, als ob irgendwas falsch oder seltsam wäre. Mir ist auf dem Foto sofort aufgefallen, wie verliebt sie da aussehen und auch wie viel Liebe in diesem Bild steckt. Ich glaube nicht, dass das eine Hochzeit ohne Liebe war.
Ja, es war also keine flüchtige Beziehung. Ihre Eltern waren verliebt und verheiratet.
Ja, ihre Eltern haben sich geliebt, so viel steht fest, aber eine Antwort auf die drängendste Frage von Sarah gibt es wieder nicht. Warum ist ihre blonde Mutter nicht bei ihr? Wo ist sie? Was ist damals in der Zeit nach der Hochzeit passiert? Was ist aus diesem verliebten Paar auf den Fotos geworden?
Dahinter steckt eine große Geschichte, aber dazu später mehr.
Wie immer stellt Sarah keine Fragen. Ihr Vater erlaubt ihr, 2 Bilder mitzunehmen. Und diese Fotos haben eine unbeschreiblich große Bedeutung für Sarah. Denn sie sind alles, was sie von ihrer Mutter hat. Und vielleicht auch alles, was sie jemals von ihrer Mutter haben wird. Ein Gedanke, der Sarah in einen traurigen Zustand versetzt. Doch sie versucht, Kraft aus den Fotos zu schöpfen. Vor allem aber auch Hoffnung und Nähe Nähe zu ihrer Mutter, die Sarah so schmerzlich vermisst.
Jedes Mal, wenn ich ihre Bilder sehe, bekomme ich Gänsehaut. Ich würde am liebsten in das Bild eintauchen und sie umarmen, sie küssen und ihr all meine Liebe geben. Und ich hatte ein Foto immer unter meinem Kopfkissen. Also es war wirklich immer unter meinem Kopfkissen. Und das andere Foto hatte ich auch immer bei mir. Aber das war meinem Federmäppchen. Also hatte ich sie auch in der Schule immer bei mir. Die beiden Fotos und ich waren unzertrennlich.
Ich muss nochmal nachhaken. Mhm. Ich meine, wieso fragt Sarah eigentlich nicht, wo ihre Mutter ist? Sie meint, sie kann doch Furt einfach fragen. Ich hätte in dieser Situation meinen Vater gelöchert mit Fragen.
Hätte ich wahrscheinlich auch. Aber darfst du jetzt auch nicht vergessen, Sarah ist ein stilles, ein introvertiertes, ein zurückgezogenes, schüchternes Kind. So haben wir sie bis jetzt kennengelernt, so hat sie sich selber gezeichnet. Und sie merkt, glaube ich, intuitiv, dass ihr Vater mit der Situation nicht gut umgehen kann. Das hat sie uns ja auch schon mal erzählt.
Du meinst also, sie wollte ihren Vater nicht belasten, weil sie spürt, dass auch ja, Superman verletzlich ist, wenn man so will. Und vielleicht ist er auch unsicher, das Richtige zu tun.
Auf jeden Fall. Das ist auch immer wieder ein typisches Verhalten von Kindern getrennter Eltern. Kinder spüren sehr wohl, auch wenn Eltern sich Mühe geben, getrennte Eltern, dass es da Verletzungen gibt, blinde Flecken in der Geschichte. Und tigern dann so mit den Eltern teilen zusammen um diese blinden Flecke. Ich glaube, so ein Verhalten ist es. Sarah liebt ihren Papa natürlich über alles. Und jeden Satz, den wir ja jetzt von ihr hören, ist eine Liebeserklärung an ihn. Und deswegen, ja, auch ein Kind will den Vater schützen, also das Elternteil schützen.
Mich beschäftigt aber noch eine andere Sache an der Stelle. Und das ist ja ein Fall, den wir bei Bitte melde dich oft haben. Dass Sarah bei ihrem Vater lebt, ist ja eine Sache, aber warum meldet sich die Mutter nie? Ganz offensichtlich gab es da nie Kontaktversuche von der Mutter bis zu diesem Zeitpunkt. Die erste Reaktion, wenn man die Geschichte jetzt gar nicht kennt, wäre aus Reflex, ist sie eine Rabenmutter?
Das wäre aber jetzt auch an der Stelle ein sehr schnelles Urteil, solange man nicht die ganze Geschichte kennt und die kennen wir an der Stelle noch nicht.
Nun hat Sarah also die Hochzeitsbilder ihrer Eltern, eines unter ihrem Kopfkissen und eines in ihrem Federmäppchen.
Jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, rede ich mit ihr. Ich erzähle ihr zum Beispiel, wie mein Tag war und so. Und dann sage ich sowas wie, schau mal Mama, heute war ich im Supermarkt, ich habe heute das und das gekauft. Oder auch, ich habe heute den und den Film gesehen. Und dann erzähle ich ihr auch alles immer im Detail. Also ich stelle mir dann quasi vor, dass sie mir zuhört. Und dann sage ich zum Abschluss auch immer, dass ich sie liebe. Und gebe ihr Luftküsse und wünsche ihr schöne Träume und ja, eine gute Nacht.
Nicht allein die Fotos geben Sarah das Gefühl von Nähe. Auch ihre Geburtstage am 12. Juni wecken jedes Jahr aufs Neue die Hoffnung in ihr. Denn eine Mutter vergisst doch diesen Tag nicht. Jede Mutter weiß, wann ihr Kind Geburtstag hat. Da ist sich Sarah sicher. Und so steigt die Erwartung mit jedem Jahr immer mehr.
Ich habe mich jedes Mal auf meinen Geburtstag gefreut. Und ich habe auch immer wieder gehofft, dass dieser Tag ein besonderer Tag sein könnte. Also ich habe mich dann immer gefragt, wird sie an der Tür klopfen oder mich vielleicht mit einem Geschenk überraschen, mit einer Puppe und sagen, hey, hallo, hier bin ich. Oder wird sie wenigstens anrufen oder mir einen Brief schreiben, mir auf irgendeine Art und Weise zum Geburtstag gratulieren. Und als es immer soweit war, die Kerzen auszupusten und sich etwas zu wünschen, hatte ich jedes Jahr denselben Wunsch. Ich habe mir immer gewünscht, dass meine Mutter vorbeikommt und ich sie endlich sehen kann. Das war mein einziger Wunsch, wenn ich die Kerzen ausgepustet habe. Mein einziger Wunsch, jedes Jahr und immer das Gleiche.
Im Jahr 2006 ist Sarah 16 Jahre alt. Es ist das Jahr, in dem etwas passieren soll. Denn Sarah möchte aktiv werden. Doch sie weiß, dass sie mit den beiden Fotos allein nicht weiterkommt. Allerdings traut sie sich auch nicht, ihren Vater um Hilfe zu bitten. Sie möchte ihn nicht belasten. Und deswegen erzählt sie ihm auch nicht von dem Tag, an dem sie zufällig einen Ordner im Wohnzimmerschrank entdeckt.
Wir haben es eingangs gehört. Sarah hält diesen unscheinbaren grünen Ordner in den Händen. Er ist nicht beschriftet. Als sie ihn neugierig öffnet, kommen Dokumente zum Vorschein. Irgendwie fühlt sich das verboten an, aber auf den Dokumenten findet sie ihren Namen. Sind es dann nicht auch ihre Dokumente? Hat sie nicht das Recht, sie zu lesen?
Was Sarah entdeckt, ist ihr Familienstammbuch. Direkt dahinter ist die Heiratsurkunde ihrer Eltern. Immer wieder blättert Sarah vor und zurück. Antje, sagt sie laut. Es ist das erste Mal, dass sie den Namen ihrer Mutter liest. Es fühlt sich so an, als wäre Sarah der Suche nach ihrer Mutter einen Schritt näher gekommen. Doch im Inneren weiß Sarah, dass es noch nicht so ist. Sie hat immer noch zu wenig in der Hand. Sarah versinkt in Gedanken. Noch immer schlägt sie nacheinander die abgehefteten Seiten um. Sarah kann zwar kein Deutsch, aber sie beherrscht neben der marokkanischen Schrift auch das lateinische Alphabet. Und das hilft ihr zumindest ein bisschen weiter.
Sarah weiß selbst nicht genau, wonach sie sucht. Aber vielleicht gibt es ja irgendeinen Anhaltspunkt, irgendeine Information. Aber sie findet nichts Konkretes, das sie entziffern kann. Sarah kommt nicht weiter, bis sie zwischen den Unterlagen eine Geburtsurkunde findet. Und zu Sarahs Überraschung sieht sie, es ist ihre eigene Geburtsurkunde. Und Sarah stolpert über eine ganz bestimmte Stelle.
Sarah sieht auf den persönlichen Angaben gleich neben dem Namen ihrer Mutter eine deutsche Adresse. Das muss die Wohnadresse ihrer Mutter sein, zumindest zum Zeitpunkt von Sarahs Geburt. Ob ihre Mutter immer noch dort lebt? Sarah sieht einen Funken Hoffnung darin, ihre Mutter endlich kontaktieren zu können. Sie holt einen kleinen Zettel und notiert sich schnell die Adresse.
Ich kam dann auf die Idee, Briefe zu schreiben. Und ungefähr eine Stunde vor dem Schlafengehen saß ich dann im Pyjama in meinem Zimmer, habe mir einen Stift genommen, mich hingesetzt und habe angefangen zu schreiben. Und dann habe ich sowas geschrieben wie, wo bist du? Warum bist du nicht hier? Ich brauche dich, bitte komm zu mir. Ich warte auf dich, sowas halt. Und natürlich auch, ich liebe dich. Und ich denke immer an dich, Tag und Nacht. Und dann habe ich ein Herz gemalt in Rot mit einem Pfeil. Und habe ihren Namen, meinen Namen und den Namen meines Vaters drunter geschrieben. Und dann habe ich das Wort Familie dazu geschrieben.
Erzählt sie eigentlich ihrem Vater Furt von den Briefen?
Nein, tut sie nicht. Aber warum, das kann sie heute auch nicht mehr wirklich erklären. Vielleicht hat sie das Gefühl gehabt, dass er ihr abraten würde von dem Schritt. Mit 16 hast du ja einfach deine eigenen Vorstellungen vom Leben. Und ja, vielleicht hat sie das so empfunden.
Sarah bringt den Brief zur Post. Unzählige Male hat sie gecheckt, ob die Adresse auch korrekt abgeschrieben ist. Kein Zahlendreher, kein Buchstaben vergessen. Alles scheint richtig zu sein.
In den Tagen darauf wartet Sarah. Sie wartet auf eine Antwort. Vergeblich. Und so beschließt die 16-Jährige, einen zweiten Brief hinterher zu schicken. Auch ohne Erfolg. Denn beide Briefe konnten anscheinend nicht zugestellt werden. Sie kommen unverhofft wieder zurück. Sie landen im Briefkasten, der von Fuad jeden Morgen geleert wird. Und so erfährt auch Sarahs Vater von dem Kontaktversuch zu Sarahs leiblicher Mutter Antje.
Als die Briefe zurückkamen, da hat er sie natürlich gesehen. Und er wusste in dem Moment auch sofort, worum es geht. Ja, und dann meinte er nur, wir müssen reden. Und dann sind wir ins Wohnzimmer gegangen, haben uns dann zu dritt hingesetzt. Also er, meine Großmutter und ich. Ja, und die meinten dann, dass sie selbst nicht wissen, wo meine Mutter ist und dass sie natürlich auch hoffen, dass sie zurückkommt. Ja, und dann haben sie mir gesagt, dass sie mich aber ganz bestimmt liebt und dass sie einen Grund hatte, warum sie in all den Jahren nicht bei mir war. Und sie haben mich irgendwie ermutigt, mich nicht schlecht zu fühlen. Sie sind hier, um auf mich aufzupassen. Und meiner Mutter war es wohl sehr wichtig, dass mein Vater sich liebevoll um mich kümmert. Aber sie musste wohl gehen. Und sie hatte mit Sicherheit ihre Gründe. Aber sie hat mich immer geliebt und ich weiß, sie tut es immer noch. Es war natürlich nicht leicht, sowas zu hören, aber ich habe ihr nie Vorwürfe gemacht. Ich hatte immer im Kopf, dass irgendetwas Bestimmtes passiert sein muss. Also ich hatte das Gefühl, dass sie einen triftigen Grund dafür hatte, nicht nach mir zu suchen und auch nicht zurückzukommen oder mich anzurufen. Und deswegen habe ich sie dafür nicht gehasst oder schlecht über sie gedacht. Meine Liebe war dafür einfach zu stark.
Für Sarah ist der missglückte Kontaktversuch sehr schmerzhaft. Und auch das Gespräch mit ihrem Vater und ihrer Großmutter lässt die 16-Jährige mit einem mulmigen Gefühl zurück. Warum erfährt Sarah nicht mehr über die Umstände? Was ist geschehen? Was hat der Vater angedeutet? Sarah möchte nicht die halbe Wahrheit kennen. Sie möchte wissen, was damals die Gründe dafür waren, dass ihre Mutter heute keinen Kontakt zu ihr hat. Sarah bittet ihren Vater am nächsten Tag darum, ihr zu erzählen, was damals wirklich passiert ist.
Er meinte nur zu mir: Hör zu, meine Tochter. Sei bitte, bitte nicht wütend oder traurig. Bitte sei nicht böse auf deine Mutter. Sie hatte ihre Gründe. Und sie hat dich immer geliebt. Aber die Familie lässt einen nie in Ruhe. Und da wusste ich, ihre Familie war die Ursache für all die Probleme.
Ja, aber was waren die Gründe? Womit hatte die Familie Probleme? Das macht einen ja ganz irre. Wir fischen hier seit einer halben Stunde im Trüben und sind irgendwie noch keinen Schritt weiter.
Ich glaube, das Problem ist hier, Sarahs Vater wusste selbst nie ganz genau, welches Problem explizit es war. Wir wissen nur, Antjes Familie hatte immer ein Problem mit Fuad. Und er glaubt, also er ist sich sicher, es hängt mit seiner Herkunft zusammen. Mhm. Wahrscheinlich war es so, dass die Eltern von Antje einfach keinen Schwiegersohn aus Marokko wollten. Mhm. Aber das Gespräch zwischen Sarah und ihrem Papa geht noch weiter.
Sarahs Vater fährt fort. Nach Sarahs Geburt in Deutschland seien er und Antje zusammen mit Sarah nach Marokko gegangen. Sie brauchten Abstand von Antjes Familie und suchten in Fuads Heimat Marokko ihre Ruhe. Doch Sarahs Mutter habe dem Druck ihrer Eltern auch aus der Entfernung nicht standgehalten. Und so vergingen nur wenige Monate, bis sie beschlossen habe, die Scheidung einzureichen. Als Fuad von der Scheidung spricht, sieht Sarah die Traurigkeit in seinen Augen.
Fuad betont gegenüber seiner Tochter Sarah, Antje habe diese Entscheidung nicht aus fehlender Liebe getroffen. Es seien die familiären Umstände gewesen, die sie dazu gezwungen haben. Und nachdem Fuad die Scheidungspapiere unterschrieben hat, gab es kein einziges Lebenszeichen mehr von ihr. Doch Fuad wusste, dass sie den Kontakt unfreiwillig abbrechen musste. Sarah hört in seiner Stimme eine starke Sehnsucht. Denn auch er macht klar, wie sehr Antje ihm fehlt.
Er hat immer sehr gut von ihr gesprochen. Und er hat mir auch gesagt, dass er sie immer noch liebt und dass sie seine große Liebe ist. Er war sehr verliebt. Für ihn war sie immer die schönste Frau der Welt.
Wir halten also fest, Fuad selbst hat gar keinen Zweifel an der Liebe zwischen ihm und Antje. Und auch nicht an der Liebe von Antje zu ihrer Tochter Sarah. Denn er macht Antjes Eltern für die Trennung verantwortlich.
Aber ist es dann nicht umso erstaunlicher, warum sich Sarahs Mutter 16 Jahre lang nicht gemeldet hat? Also ist die Situation immer noch so mit den Eltern?
Genau das fragt sich Sarah auch. So wie Sarahs Vater ihre Mutter beschreibt, würde sie doch sicherlich zurück zu ihrer Tochter gehen. Deswegen kann Sarah auch einen ganz bestimmten Punkt nicht ausschließen. Ist ihre Mutter überhaupt noch am Leben?
Ehrlich gesagt ist das an diesem Punkt ja die einzig nachvollziehbare Erklärung, so traurig das ist. Aber ganz kurz noch mal etwas anderes. Fuad muss doch eine genaue Adresse von den deutschen Großeltern haben. Also da gibt es doch eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme wahrscheinlich.
Ja, aber erstmal zu dem anderen Punkt. Ich finde immer, du bist immer so bei Schwarz und Weiß.
Nein,
es gibt ja auch noch 100 Abstufungen.
Ich bin ein Realist.
Nee, du bist so kategorisch dann, finde ich. Es könnte ja noch 100 Abstufung dazwischen gehen, zwischen sie ist eine Rabenmutter oder sie ist tot.
Ich weiß, was du meinst und ganz so denke ich ja auch nicht, aber es ist ja so ein Puzzle, was sich zusammensetzt. Ja. Und wenn ich die liebende Mutter höre, wenn ich weiß, dass sie sogar Sehnsucht zu Fuad hatte, dass da die große Liebe war, das macht es doch nur unwahrscheinlicher an der Stelle oder unerklärlicher, das wollte ich sagen, warum sie sich nicht meldet.
Ich gebe dir in dem Punkt recht, es macht es auf jeden Fall schwerer nachzuvollziehen. Können wir uns darauf einigen?
Darauf können wir uns einigen.
Wir müssen hier die Geschichte zusammen weitererzählen, Michael.
Genau. Es wird nicht im Streit enden hier, keine Sorge.
So, aber warte, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Was hast du gerade noch gefragt?
Ja, es ging noch um die Adresse. Also wenn es da den Kontakt gab und die waren ja verheiratet, die beiden, ist es doch sehr wahrscheinlich, dass Fuad auch die Adresse der Schwiegereltern hat. Dann muss es da doch eine Kontaktmöglichkeit an der Stelle geben.
Nee, also mal abgesehen davon, dass sie ja sicher nicht helfen würden, wenn es ja, so ist,
stimmt,
ne, wie wir annehmen, ist es so, dass ihm die Adresse von Antjes Eltern nicht vorlag. Also die Adresse spielte keine große Rolle, denn Fuad war halt nie bei ihnen. Und warum, das erfahren wir noch. Sarahs Sehnsucht nach ihrer leiblichen Mutter wird immer stärker. Als Sarah 18 Jahre alt ist, beschließt sie erstmals nach Europa zu reisen. Genauer gesagt nach Malaga in Spanien. Dort möchte sie beim deutschen Konsulat um Hilfe bitten.
Im April 2009 ist es soweit. Sarah reist nach Malaga.
Da frage ich mich natürlich schon an dem Punkt eigentlich erstmal, okay, aber man will die Mama in Deutschland. Ist es dann wegen der Sprache? Oder warum reist sie denn nach Malaga, um dort in die deutsche Botschaft zu gehen?
Es ist so, sie hatte einen Onkel in Malaga. Und das war ihre einzige Anlaufstelle in Europa, deswegen Malaga. Und dieser Onkel gibt Sarah nicht nur eine Bleibe, er unterstützt sie auch bei der Suche nach ihrer Mutter Antje. Und so fahren sie nur einen Tag nach Sarahs Ankunft gemeinsam zum deutschen Konsulat. Mit allen Dokumenten und Informationen im Gepäck. Sarah ist voller Hoffnung und sie ist optimistisch, denn sie hat gleich am Anfang das Gefühl, dass man ihr Anliegen hier sehr ernst nimmt.
Entramos y...
Ich habe denen dann gesagt, dass ich meine Mutter suche und da musste ich erstmal ein paar Papiere ausfüllen und ich hatte ja auch noch sämtliche Dokumente dabei, also ihre Heiratsurkunde und sowas halt. Und dann haben die von allen Papieren eine Kopie gemacht und ich musste die dann auch unterschreiben und das war es dann aber noch nicht. Die meinten dann zu mir, ich soll mich in diesen Raum setzen und dort wurde ich dann aufgezeichnet. Also es wurde dann ein Video von mir gemacht, so eine Art Videobotschaft für meine Mama. Und ich habe minutenlang geredet, so als würde ich gerade wirklich mit ihr reden. Und ich habe ihr dann gesagt, dass ich sie liebe. Mama, ich liebe dich, habe ich immer wieder gesagt. Und als ich dann fertig war, meinten die nur, die würden sich per Post bei mir melden und mir dann sagen, ob sie etwas erreichen konnten.
In Botschaften hast du auch schon oft gesessen, Julia, aber bitte melde dich ohne Videobotschaft. Engagiert man sich da immer so, wenn man da um Hilfe bittet?
Ja, das mit der Videobotschaft fand ich auch lustig, das ist so ein bisschen bitte melde dich Style.
Ja, hab ich auch gedacht.
Bei uns gelernt.
Genau.
Naja, die Aufgaben eines Konsulats sind ja klar definiert, also Pass- und Visa-Angelegenheiten und Hilfe in Notfällen. Außerdem meldet das Konsulat Geburten, Todesfälle, Heiraten oder Scheidungen von Deutschen im jeweiligen Ausland an die Heimatbehörden. Die Suche nach verschwundenen Müttern gehört jetzt eigentlich nicht so zur Kernaufgabe eines Konsulats. Aber die Mitarbeiter, die Erfahrung haben wir auch gemacht, sind vor Ort sehr oft sehr engagiert. Und das scheint in Malaga ja auf jeden Fall so gewesen zu sein.
Ja, aber die Suche nach Müttern kann ziemlich lange dauern. Niemand weiß das besser als du, Julia.
Ja, genau. Und deshalb heißt es jetzt für Sarah warten. Warten auf Neuigkeiten. Nach 15 Tagen reist Sarah zurück nach Marokko. Und es vergehen weitere 15 Tage, bis Sarah endlich ein Schreiben aus Malaga erhält. Sie ist ganz nervös, als sie den Absender liest. Nimmt die Suche ab diesem Tag etwa ein Ende? Sarah öffnet den Brief.
In dem Brief stand dann, dass sie nicht wüssten, wo meine Mutter ist. Sie haben keine Spur gefunden, nichts. Einfach gar nichts. Und ich hatte so sehr gehofft, sie dadurch endlich erreichen zu können. Das war ja meine erste große Suche. Aber die führte dann ins Leere. Und ich war verzweifelt. Und bin auch sehr krank geworden. Also ich habe viel geweint und war unendlich traurig.
Ich bin dann krank geworden, sagt sie. Was genau meint sie damit?
Sie meint Depressionen. Sarah hatte schwere Depressionen und Depressionen sind eine ernstzunehmende Erkrankung. In der Gesellschaft ja leider immer noch so ein verschwiegenes Thema oft. Depressionen sind ja auch nicht gleich Depressionen. Es gibt da ganz verschiedene Arten. Also ich werde mich hüten, jetzt da Fachwissen, was ich nicht habe, zu verbreiten. Aber es gibt halt verschiedene Ursachen, die zu einer Diagnose hoffentlich führen können. Allerdings war es bei Sarah vielmehr eine Selbstdiagnose, was das Ganze ja nicht weniger schlimm macht.
Ja, das bedeutet leider, sie hat sich keine Hilfe geholt, oder?
Ganz genau. In Marokko, das haben wir recherchiert, leiden etwa 20% der Menschen an Depressionen. Und zum Vergleich, in Deutschland sind es ungefähr 8,2% der Bevölkerung. Das sind die offiziellen Zahlen.
Ja.
Ich glaube, das lässt
sich
ja nicht.
Da gibt es eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich.
Ganz sicher. Und wir wissen, einen Therapieplatz zu bekommen, ist für viele Betroffene sehr schwer. Dort wie hier.
Ja, und erschwerend kommt hinzu, dass bei einer psychischen Belastung oder Erkrankung fehlt einem ja oft auch der Antrieb und die Kraft, diesen ersten Schritt zu gehen.
Ja, voll. Wichtig ist, wenn ihr auch mit Depressionen zu kämpfen habt oder ihr habt die Vermutung, dass es so ist, dann habt den Mut, euch helfen zu lassen. Habt den Mut oder holt euch die Kraft, diesen ersten Schritt zu gehen und euch Hilfe zu holen. Denn eine frühzeitige Behandlung kann die Chancen auf den Heilungsprozess stark beeinflussen. Wir werden euch auf jeden Fall dementsprechende Kontakte in den Shownotes verlinken.
Sarah findet schließlich wieder die Kraft zu suchen. Sie fängt dabei aber wieder bei Null an. Alles, was ihr jetzt noch bleibt, ist die Suche aus der Ferne. Und so recherchiert sie monatelang im Internet. Stundenlang sitzt sie abends am Computer und klickt sich durch die sozialen Medien. Sarahs Vater Furt ermutigt sie immer wieder, nicht aufzugeben. Doch mit jedem Tag beginnt Sarah mehr und mehr zu zweifeln. Möchte Antje vielleicht nicht gefunden werden? Hat sie abgeschlossen? Lebt sie überhaupt noch? Für Sarah ist klar, auch wenn ihre Mutter nicht mehr im Leben sein sollte, sie muss wissen, wo ihre Mutter ist.
Ich wünsche mir so sehr, sie zu finden. Ganz egal, wo sie ist. Und auch, wenn sie irgendwo begraben ist. Ich möchte ihr nah sein und ich würde an ihrem Grab stehen und mit ihr sprechen. Ich würde ihr einfach alles sagen wollen. Alles, was mir auf dem Herzen liegt. Aber ich möchte einfach nur das Gefühl haben, bei ihr sein zu können. Das ist alles, was ich will.
Jetzt hat sie den Verdacht oder die Befürchtung, sie könnte auch tot sein, die Antje. Wie könnte man das herausfinden, ob die Mutter noch lebt?
Ja, das Problem ist, dass es in Deutschland kein zentrales Bürgerregister gibt, wie zum Beispiel in Schweden oder Norwegen. Man muss also wissen, wo die gesuchte Person zum Zeitpunkt des Todes gemeldet war, oder man müsste wissen, wo sie geboren wurde. Denn der Tod wird nur im Geburtsstandesamt und in dem Ort, in dem man zuletzt gemeldet war, registriert. Hat man das verstanden?
Ja, das hat man verstanden und das bedeutet ganz konkret, wenn jemand 30 Jahre in Berlin gelebt hat und dann nach, ich sag mal, Brandenburg zieht und nur ein Jahr nach dem Umzug verstirbt, wird das nicht an das Amt in Berlin gemeldet. Der Tod wird nur in der aktuellen, das heißt in der Gemeinde, in der man lebt, registriert.
Ja, ich schnauf richtig laut, weil ich das leidvoll weiß auf unseren Suchen in Deutschland. Man denkt ja immer, wow, wo sucht sie da? In Peru. Ja. Aber in Deutschland ist es auch nicht so leicht.
Genau.
Ja, und es wird auch gemeldet im Geburtsstandesamt.
Das stimmt, da auch.
Genau so ist es. Also zum Vergleich, in einigen Ländern in Europa gibt es eben diese zentralen Melderegister. Oder gar keine Meldepflicht, wie zum Beispiel in Frankreich, wo es dann natürlich auch keine Einwohnermeldeämter in dem Sinne gibt.
Ja, und bei Sarah ist dann noch das Problem, dass sie gar nicht genug Angaben über ihre Mutter hat. Selbst wenn sie wüsste, wie sie in Deutschland suchen müsste, hätte sie mit den Daten, die ihr vorliegen, keine Chance, ihre Mutter zu finden.
Die Zeit vergeht. Die Jahre verstreichen. Sarah fühlt sich wie im Hamsterrad. Sie ist inzwischen 33 Jahre alt. Sie ist eine erwachsene Frau und noch immer spürt sie den Schmerz, den sie bereits als kleines Mädchen in sich trug. Sarah glaubt fest daran, dass ihre Mutter irgendwo in Deutschland sein muss, tot oder lebendig. Und deshalb trifft sie eine Entscheidung, die ihr ganzes Leben verändern soll. Das einst unsichere, schüchterne Mädchen ist auf einmal voller Selbstvertrauen. Sarah verlässt Marokko und sie will nach Deutschland ziehen.
Im November 2023 wird Sarahs Entscheidung Realität. Da ihre Mutter die deutsche Staatsangehörigkeit hat, hat auch Sarah die Möglichkeit, sich in Deutschland ein neues Leben aufzubauen. Und Sarah ergreift ihre Chance. Sie findet ganz in der Nähe von Trier eine Bleibe. Für Sarah ist dies ein Neustart und ein Sprung aus dem Hamsterrad. Sie möchte Deutsch lernen, sich mit der deutschen Kultur vertraut machen und ihre Mutter finden. Trotzdem fällt ihr dieser Schritt nicht leicht. Sie lässt ihr altes Leben in Marokko zurück, ihren sicheren Hafen und damit auch ihren geliebten Vater Furt.
Es war sehr schwer, mich von meinem Vater zu trennen. Wir waren ja all die Jahre zusammen. Es war wirklich schwer. Ich habe so viel geweint. Und er hat auch viel geweint. Aber ich musste das tun. Ich kann nicht einfach aufhören zu suchen. Ich darf nicht aufgeben. Das habe ich mir immer wieder gesagt. Und das hat mir dann neue Kraft gegeben, neue Energie gegeben.
Aber da siehst du mal, wie stark dieser Drang ist. Man hätte jetzt nie gedacht, dass sie von diesem Vater weggeht. Nee, aber die Frage ist so groß in ihrem Leben, dass sie wirklich weggeht.
Diesen Schritt macht. Sarah fällt der Abschied von ihrem Vater aber trotzdem sichtlich schwer. Trotzdem steht Furt zu 100% hinter seiner Tochter. Er ist auch derjenige, der Sarah auf eine ganz bestimmte Idee bringt.
Wir haben die Sendung immer zusammen geguckt, also noch in Marokko. Und ich habe immer gesagt, Papa, ich will mich dort bewerben. Ich will es einfach mal versuchen. Und er meinte dann nur, ich werde dir helfen, dich bei Julia zu melden.
Ja, sie haben also immer zusammen in Marokko Bitte melde dich geschaut.
Kommt mir total unwirklich vor, ja. Dass sie in Marokko guckt jemand die Sendung.
Total witzig. Seltsam. Und nun kommt Furt auf die Idee, sich bei dir zu melden. Und tatsächlich hat unser Team dann am 4. Januar 2024 eine Bewerbung von Furt erhalten. Von Furt für Sarah. Es war eine sehr rührende, emotionale E-Mail. Wir haben sie gelesen, du hast sie gelesen und dann hast du dich auf die Suche gemacht.
Ich hatte für meine Suche nicht viele Angaben. Aus den Unterlagen von Sarah kannte ich Antjes Mädchennamen. Bevor sie Sarahs Vater heiratete, hieß sie Antje Schuster. Außerdem hatte ich ihr Geburtsdatum und ich hatte eine alte Adresse. Und zwar die Adresse, die auf Sarahs Geburtsurkunde zu finden war. Mein erster Weg führte mich also zu dieser Anschrift, ganz in der Nähe von Düsseldorf. Dadurch, dass Sarahs Briefe dort nie ankamen, ahnte ich bereits, dass Antje hier sicherlich nicht mehr wohnt. Aber ich versuchte mein Glück in der Nachbarschaft, ohne Erfolg. Und auch beim zuständigen Amt gab es keine Auskunft zu Antjes heutigem Aufenthalt. Ich kam nicht weiter. Wir brauchten einen neuen Ansatz. Im Internet machte ich dann eine interessante Entdeckung. Bei meinen Recherchen fand ich eine Traueranzeige aus dem Jahr 2021. Bei der verstorbenen Frau handelte es sich um eine Anita Schuster. Diese Frau wurde im Jahr 1930 geboren. Es könnte sich also um die Mutter oder um eine Tante von Antje handeln. Und eines war für mich sehr naheliegend. Antje musste diese Frau gekannt haben. Der Name Schuster ist zwar sehr weit verbreitet, aber auf der Anzeige steht in ewiger Liebe und Dankbarkeit David Hanafi, Philipp Westermann und Familie. Der erste Name lautet Hanafi. Und das ist der Familienname von Sarah. Das kann kein Zufall sein. Es war aber nicht nur Sarahs Familienname, der mir sofort ins Auge sprang. Mir fiel auch auf, dass Antje selbst nicht in der Anzeige erwähnt wird. Lebt sie tatsächlich nicht mehr? Um diese Frage zu klären, hatte ich nun neue Namen, die in irgendeiner Verbindung zu Antje stehen könnten. Ich begab mich zuerst auf die Suche nach dem aufgeführten David Hanafi. Aber in den sozialen Medien und bei den Ämtern gab es keine passenden Treffer. Alles, was ich jetzt noch hatte, war der zweite Name, der auf der Traueranzeige zu finden war. Philipp Westermann. Ich erstellte eine lange Liste mit Personen aus der Region, die den Namen Philipp Westermann trugen. Und das waren sehr viele. Ich hatte nicht zu jedem Kontaktdaten oder eine Telefonnummer. Aber manchmal sind es Umwege, die helfen. Einen Philipp Westermann fand ich auf der Homepage eines Badmintonvereins. Hier war er als zweiter Vorsitzender geführt. Darum rief ich den Verein an. Ein freundliches Mitglied gab mir den Kontakt zu dem Philipp Westermann aus dem Verein. Wir telefonierten und tatsächlich erkannte eine Familie Schuster und eine Familie Hanafi. Der Philipp Westermann, mit dem ich sprach, war der Sohn von Antje aus zweiter Ehe. Sarahs Halbbruder, von dem sie nichts wusste. Durch Philipp habe ich erfahren, dass Antje lebt. Ich hatte Sarahs leibliche Mutter gefunden.
Ja, du hattest sie gefunden,
ja.
Aber einen Umstand müssen wir jetzt noch ein bisschen genauer erklären.
Mhm.
In der Todesanzeige war der Name von Sarahs Vater, der Familienname Hanafi, aufgeführt. Das musst du nochmal erklären, warum.
Genau, also erstmal dazu, genau deswegen bin ich ja unter anderem über diese Todesanzeige gestolpert, weil mir dieser Nachname dann aufgefallen ist, von Sarahs Vater eben auch. Und Erklärung dafür ist, dass Sarahs Mutter Antje ihr zweites Kind bekommen hat in Deutschland, bevor sie wieder ihren Mädchennamen hatte. Also noch mit dem geschiedenen Namen später sozusagen. Ich weiß nicht, ob man das fachlich so sagen kann. Und Sarah selbst hat nie nach einer Antje Hanafi gesucht, weil sie auf die Idee
überhaupt nicht suchen.
Genau, nein. Auf die Idee ist sie nie gekommen.
Ja, jetzt hatten wir eine Anzeige mit drei verschiedenen Namen und dann halt diesen Volltreffer. Aber um wen handelt es sich bei dieser Traueranzeige? Also wer war da gestorben? Und die zweite Frage, warum war Antje selbst hier nicht erwähnt, wenn sie doch offensichtlich ein Familienmitglied war?
Es handelte sich um Antjes Mutter, also die Großmutter von Sarah. Allerdings hatte Antje vor einigen Jahren den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen. Aus persönlichen Gründen. Wir gehen hier jetzt nicht weiter darauf ein, aber ich meine, was wir auch aus der jungen Geschichte, also von früher wissen, von den Eltern, scheint es ja immer ein sehr problematisches Verhältnis gewesen zu sein.
Du hast zuerst mit Sarahs Halbbruder gesprochen und dann ja auch endlich mit Antje selbst. Ich glaube, zuerst war es ein Telefonat, oder? Wie hat sie darauf reagiert, dass sie gesucht wird?
Ja, sie war völlig perplex. Sie war überglücklich, vor allem, als ich ihr von Sarah erzählt habe. Was damals passiert ist, ich gebe es so weiter, wie sie es mir erzählt hat, tut ihr unendlich leid. Ich habe auch viel Scham gespürt. Sie ist damals nämlich vor ihren Eltern eingeknickt und hat einfach getan, wozu sie gedrängt wurde, Marokko und somit ihre kleine Familie verlassen. Das hat sie ihr Leben lang sehr bereut und so hat sie uns die Situation damals geschildert.
Ja, es stand unter keinem guten Stern. Die Umstände waren da und meine Eltern, wie gesagt, die haben alles daran gesetzt, uns auseinanderzubringen. Und ich war damals so schwach. Ich war einfach zu schwach. Ich hatte keine Kraft. Ich war so schwach und konnte diesen Druck nicht standhalten. Und ich war damals total abhängig von, emotional abhängig von meinen Eltern. Weil ich selber ja nie richtige Eltern hatte. Und war irgendwie, hatte ich immer das Gefühl, ich muss meinen Eltern irgendwie zeigen, dass ich gut bin. Weil sie meine Adoptiveltern sind. Und die haben, sie haben das ausgenutzt. Sie haben es einfach ausgenutzt. Ich habe Depressionen bekommen. Ich habe jahrzehntelang Depressionen gehabt. Also ich war zum Teil monatelang zu Hause und bin nicht aus dem Haus gegangen. Und meine Gedanken waren immer bei ihr. Immer, mein ganzes Leben lang. Also bis heute. Und ich war auch, auch in Marokko, als vor einigen Jahren schon. Und hab mir wirklich überlegt, fahre ich dorthin, um sie zu sehen. Aber ich hatte immer die Angst, weil ich ja auch selber auch noch sehr psychisch angeschlagen war. Ich hatte Angst vor Ablehnung. Ich habe wirklich Angst gehabt, dorthin zu fahren und dass die Tür aufgemacht wird, die sehen mich und dann wird die Tür zugeschlagen. Und vor dieser Ablehnung hatte ich Angst. Und ich hatte auch Angst davor. Vielleicht hat sie ja jetzt eine neue Mutter, also eine Stiefmutter oder eine Geschwister und die Familie. Und der Vater ist wieder neu verheiratet. Und ich hatte einfach Angst, dorthin zu kommen. Und was passiert? Ich hatte nicht die Kraft dafür, weil so stark war ich nicht mental, um diese Ablehnung verkraften zu können. Es hat mich innerlich kaputt gemacht. Es hat mich zerfressen. Mein Herz hat es zerfressen.
Ja, das ist schlimm, dass der Druck der Eltern bzw. Adoptiveltern, wie wir jetzt wissen, Antje damals die Liebe zerstört hat, das eigene Kind entzogen hat und auch sie in Depressionen gestürzt hat. Wir wissen auch, dass Antje in therapeutischer Behandlung war.
Das ist ja leider ein Thema, was auch Sarah sehr gut kennt in ihrem Leben. Hier teilen Mutter und Tochter eine sehr traurige Gemeinsamkeit. Das erklärt vielleicht auch, warum Antje nicht stark genug war, Sarah mit nach Deutschland zu nehmen. Vielleicht wusste sie ja auch unterbewusst, dass es besser ist, wenn sie bei ihrem Vater bleibt, der ja mit beiden Beinen fest im Leben steht.
Umso schöner ist es natürlich, dass Antje es wirklich geschafft hat, ihre Depressionen zu überwinden. Ihr geht's momentan gut. Und ihre kleine Sarah, die sie seit über 30 Jahren nicht mehr gesehen hat, darf sie bald wieder in die Arme schließen. Und dass es bald passieren wird, davon erfährt Sarah selbst erst in unserem Interview. Als wir das Interview mit Sarah geführt haben, kannte sie selbst noch nicht das Ende ihrer eigenen Geschichte. Und deswegen haben wir Sarah gefragt, wie es für sie wäre, wenn wir ihre Mutter Antje finden würden.
Wenn ich an diesen Moment denke, habe ich das Gefühl, gleich umzufallen oder gleich ohnmächtig zu werden. Mein Herz klopft ganz, ganz schnell, wenn ich daran denke. Ununterbrochen. Wenn ich es mir nur vorstelle, spüre ich, wie sich alles zusammenzieht und alles irgendwie zittert. Von Kopf bis Fuß. Ich glaube wirklich, ich könnte nicht mehr stehen.
Ja, und dann habe ich Sarah in dem Gespräch mitgeteilt, dass wir ihre Mama gefunden haben. Und das hier war ihre Reaktion.
Ich habe 33 Jahre lang gefühlt kein Auge zugemacht. Ich habe nie gut geschlafen. Ich hatte immer Angst. Angst, dass sie nicht mehr da ist. Solche Angst. Und ich bin so froh, dass sie lebt. Ich bin gerade total aufgeregt, als würde ich das hier gerade träumen. Es ist so schön, um wahr zu sein. Ich will nicht, dass das ein Traum ist. Ich will nicht aufwachen. Ich will es nicht. Ich bin so glücklich. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, sie zu sehen und sie zu umarmen und all das zu tun, was ich all die Jahre nicht tun konnte.
Ja, und wir wissen, dass Sarah und Antje sich am 29. Februar 2024, also vor kurzem, getroffen haben. Der Tag, an dem Antje Geburtstag hat.
Ja.
Sie stehen seitdem in ganz engem Kontakt und Sarah überlegt sogar, Trier zu verlassen und bei ihrer Mutter zu wohnen. Wir wünschen auf jeden Fall mal erst an dieser Stelle den beiden alles, alles Gute. Ja, was nimmt man jetzt mit aus der Geschichte, Michael?
Das ist eine gute Frage. Das ist erstmal wieder ein schönes Ende.
Ein total schönes Ende. Und natürlich, der Bogen schließt sich. Wir haben ein bisschen diskutiert während des Erzählens. Und ich finde, wenn man die Geschichte liest, man kann auf jeden Fall ganz schnell sagen, was wir auch manchmal als Feedback auf Geschichten mehr bitte melde dich bekommen, das ist eine Rabenmutter, die hat sich nie gemeldet, die hat die Tochter einfach vergessen, die hat die aus ihrem Leben geschnitten. Ich glaube, man macht sich's da manchmal zu einfach.
Mhm.
Natürlich war sie vielleicht sehr bei sich mit ihren Gefühlen, aber sie war halt auch beherrscht von vielen schweren Gefühlen. Wie könnte man das zusammenfassen?
Ja, ich habe auch wieder gelernt, man soll nicht voreilige Schlüsse ziehen.
Ja, das stimmt.
lerne ich tatsächlich immer wieder, wenn man nicht so alle hört. Fakten auf dem Tisch hat.
Und auch die Gefühlslage der Menschen kennt. Vielleicht könnte man so sagen, ich finde, was uns schon öfter begegnet ist, die einen, die sind vielleicht stärker und haben die Kraft zu suchen und die anderen sind dann manchmal die Schwächeren, aber trotzdem wahrscheinlich unendlich erleichtert, gefunden zu werden.
Das hast du schon gesagt.
Wir bedanken uns bei Sarah, bei ihrer Mama. Ich bedanke mich bei dir, Michael.
Ich danke dir, Julia. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und ihr könnt uns auch wie immer schreiben unter info@spuluspodcast.de.
Genau, und nochmal der Hinweis, da wir heute mehrfach das Thema Depression angesprochen haben, wir haben euch eine Anlaufstelle verlinkt, wo ihr euch hinwenden könnt. Ihr könnt uns auch nochmal schreiben, dann schreiben wir euch Kontaktadressen. Bitte zögert nicht. Danke an euch fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.